Sehr geehrte Zuschauer und auch Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe dieser Sendung, einer Diskussionssendung, die sich mit der strategischen Lage der Welt beschäftigt und auch mit den Lösungen. Diskussionen zwischen, und darüber bin ich sehr froh, Helga Zeppler-Rusch und einigen Kandidaten in der kommenden Europawahl der Bürgerrechtsbewegung Solidarität, nämlich in diesem Fall Carsten Werner, der hier bei uns ist, Stefan Hochstein und mein Name ist Stefan Teuxdorf. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass natürlich jetzt im Jahr 2014 einiges an Diskussionen stattfindet über Parallelen mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Wir haben es hier in dieser Sendung auch mehrmals thematisiert. Allerdings sind natürlich die Dinge, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen sich zugetragen haben, tatsächlich nicht einfach wegzuwischen. Diese Kriegsgefahr ist absolut real und wer jetzt mitbekommen hat, es wurde unter anderem im Spiegel thematisiert, irgendwie mit der Überschrift Präsident Obama lässt den Kongress links liegen. Das, was Lyndon LaRouche in den USA eigentlich als so eine Absichtserklärung auch in gewisser Weise prognostiziert hat, dass nämlich Obama hier wirklich eine imperiale Präsidentschaft, also eigentlich eine Diktatur, versucht zu schaffen. Vielleicht das nur als ein Einstiegspunkt. Es gibt viele Dinge, über die wir in dieser Sendung, denke ich, reden sollten, die relevant sind. Und dafür möchte ich gerne Helga Zeppler-Rusch zuerst das Wort geben, denn ihre Einschätzung, vor allen Dingen nachdem sie diese wunderbare Unabhängigkeitserklärung der europäischen Staaten, die sie bei uns auf der Webseite ja finden können, geschrieben hat, bin ich sehr froh, dass wir darüber auch sicherlich heute sprechen können. Helga, erstmal zu dir das Wort.
Ja, guten Abend, guten Tag. Ja, wir haben eine Weltlage, die in der Tat so gefährlich ist, dass jetzt doch ein ganzer Chor von Menschen unsere Ansicht doch anfangen zu teilen, dass wir wirklich am Rande des Dritten Weltkriegs sind. Ich will vielleicht mal die wichtigste Schrift meiner Meinung nach aufgreifen von Paul Craig Roberts. Das war der Staatssekretär im Finanzministerium in der Reagan-Administration, also ein Republikaner. Und der hat gerade einen sehr bemerkenswerten Artikel geschrieben, wo er im Grunde sagt, dass Washington auf dem vollen Marsch für den globalen Krieg ist mit Russland und China. Er geht auf die First Strike, also die Erstschlagdoktrin ein und entwickelt dann im Grunde, ganz wie ich das in meinem Artikel vor einigen Wochen getan habe, ob wir genau die gleichen Schlafwandler sind wie 1914, geht er auf die verschiedenen Krisenherde ein, die alle der Auslöser sein könnten, so wie die Schüsse von Sarajevo 1914. Nun sagt er dann zum Schluss, etwas überraschend, dass die einzige Weise, wie diese Gefahr noch abgewendet werden könnte, wäre, dass Deutschland aus der NATO und aus der EU austritt und damit praktisch die Basis für diese gegenwärtige Kriegsstrategie wegfiele. Nun, ich sehe das leider im Augenblick nicht. Im Gegenteil, wir haben ja jetzt im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz eine ganze Reihe von Personen, die sagen, nein, Deutschland muss eine viel stärkere militärische Rolle in der EU übernehmen. Die EU generell soll sich viel mehr an Auslandseinsätzen beteiligen. Aber das ist natürlich wirklich, das trägt im Grunde zu der Kriegsdynamik bei. Nun, es ist mir völlig klar, dass viele unserer Zuschauer überhaupt nicht so auf die Weltlage blicken, weil natürlich die Propaganda, die aus den Massenmedien kommt, ein ganz anderes Bild erzeugt. So als ging es bei der Ukraine zum Beispiel darum, dass die Menschen nach Europa wollten, dass es im Grunde nur darum geht, die Ukraine aus dem Klammergriff der russischen Diktatur zu befreien und ähnliches mehr, was natürlich wirklich vollkommen an der Sache vorbeigeht, weil im Grunde, also wir sollten gleich noch ein bisschen ausführlicher über die Ukraine und die Lage dort sprechen, aber es gibt zum Glück auch vernünftigere Stimmen, also zum Beispiel hat gerade Alexander Rahr, der ja ein Experte für Russlandfragen ist in Deutschland, warnend darauf hingewiesen, dass wir ganz dringend bessere Beziehungen zu Russland brauchen, weil im Unterschied zum Balkan könnte man eben nicht die NATO da für militärische Einsätze in die Ukraine schicken, weil dann hätte man es sofort mit den strategischen Nuklearwaffen Russlands zu tun. Mit anderen Worten, dass das in der Tat dann ja also zum globalen Krieg führt. Und der schon erwähnte Artikel von Paul Craig Roberts, der sagt eben auch, falls noch irgendjemand da sein wird, der überhaupt noch über die Geschichte berichten kann, hinter einem solchen Krieg, nach einem solchen Krieg, der würde eben konstatieren müssen, dass unter Obama die USA von einem also relativen friedlichen Zustand zum Kalten Krieg zurückgekehrt ist und vom Kalten Krieg zum Heißen Krieg. Und das ist ungefähr die Lage. Und ich kann also nur sagen, ich habe gestern die Rede von Präsident Obama mir angeschaut. Also mal abgesehen davon, dass also unheimlich viele Sachen einfach nicht wahr waren. Also zum Beispiel die Zahlen über die Arbeitslosigkeit oder also überhaupt die gesamte Darstellung wirklich, also viel an Wahrheitsliebe hat vermissen lassen. Aber der wesentliche Punkt war, und das hat das Weiße Haus auch vorher schon zirkuliert, ist natürlich, dass der Obama gesagt hat, ich werde ab sofort meine Art des Regierens am Kongress vorbei per Dekret ausbauen. Ich habe immerhin die Macht des Kugelschreibers und die Macht des Telefons. Das ist eine frühere Äußerung von ihm. Und ich werde einfach Dekrete verfassen. Und hatte natürlich so eine Art Public Relation Finte. Erstmal gesagt, er wird die Löhne der öffentlichen Bauarbeiter auf den Mindestlohn anheben. Das betrifft natürlich nur eine extrem kleine Gruppe und nicht etwa die große Menge von Arbeitslosen, deren Unterstützung gestrichen wurde, oder die 50 Millionen Familien, die von ihrer Nahrungsmittelration für den Monat eine Woche gestrichen bekommen haben und viele jetzt wirklich hungern. Aber wie gesagt, das, was einem wirklich die größte Sorge machen soll, ist diese Idee des Regierens per Dekret an der Verfassung vorbei, am Kongress vorbei. Und das war ja schon der Trick, den Obama benutzt hatte bei dem Krieg gegen Libyen, wo er einfach gesagt hat, das ist gar kein Krieg, sondern das ist eine humanitäre Intervention. Und damals hatten sich die Russen und Chinesen davon sogar aufs Glatteis führen lassen. Nicht mehr so im Fall von Syrien. Und im Fall von Syrien waren wir extrem nah, dass Obama genau das Gleiche getan hätte, wenn damals nicht der Generalstabschef, vor allen Dingen General Dempsey, wirklich da eingeschritten wären und auf die Konsequenzen eines Krieges hingewiesen hat, den man zwar anfangen kann, wo man aber das Ende nicht sieht. Also mit anderen Worten, wir sind in einer extrem gefährlichen Lage. Die Parallelen zu 1914 sind vielfältig. Gerade jetzt hat nochmal BBC eine Analyse gebracht und auch Mervyn King, den ehemaligen Gouverneur der Bank von England, zitiert, dass es ja vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs einen Finanzcrash gegeben hat, der eben ausgelöst war durch die Angst vor dem kommenden Krieg. Und über diesen Finanzcrash redet man heute nicht mehr, weil zwei Wochen später der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Aber der Zusammenhang zwischen Finanzkrach und Krieg ist unmittelbar. Und wir sitzen auf einem Pulverfass, was die Desintegration des globalen Finanzsystems angeht. Zum Beispiel könnte der Kollaps der Währungen der sogenannten Emerging Markets, also der aufstrebenden Länder, könnte sowas auslösen, aber genauso gut auch viele andere Faktoren. Also das ist die Lage und deshalb müssen wir wirklich, wirklich eine Kursänderung haben, weil wenn wir auf diesem Kurs fortfahren, dann ist die Katastrophe vorprogrammiert.
Absolut. Und Präsident Obama stellt sich damit natürlich in eine Tradition, die uns nur allzu bekannt ist. Es war ja immerhin in den 30er Jahren, dass ein gewisser Reichskanzler das Parlament also als Schwatzbude bezeichnet hat. Natürlich ist das bei Obama ein bisschen anders, aber ich bin schon erstaunt darüber, dass man das auch in der Presse hier so ganz nonchalant rüberbringt, als wäre Obamas großes Problem eben die bösen Republikaner oder irgendwelche anderen bösen Abgeordneten im Kongress, die also ständig alles blockieren und verhindern. Das ist in gewisser Weise ist es ja nicht überraschend. Also es gab ja in der letzten Zeit auch durchaus andere Stimmen. Ein liberaler Journalist, der heißt Henthoff. Wir hatten darüber auch in unserem letzten Welt ohne Filter berichtet, der ja auch gesagt hat, dass dieses sich hinwegsetzen über die Verfassung, also letztlich natürlich auch das Erodieren dieser Institutionen des US-Kongresses, aber eben auch der US-Präsidentschaft selbst, weil damit wird ja der Charakter dieser Republik verändert. Dass das also wirklich das ein Riesenverbrechen ist. Und er hat ja die Frage gestellt, wenn so etwas nicht zur Einführung eines, also wenigstens zum Beginn eines unabhängigen Ausschusses führen würde, der dann in der Untersuchung der Tatsache eben auch mit einer Amtsenthebung antworten kann, was soll es denn dann sein, wenn also so ein Kapital, das ist ein kapitales Verbrechen eigentlich, dass also sich in dieser Art und Weise über die Gewaltenteilung hinwegzusetzen. Und ich glaube, wenn man es in diesen Worten formulieren würde, dann gäbe es mit Sicherheit auch hier bei uns im Land eine etwas andere Reaktion. Aber es zeigt eben auch den Charakter, den die Presse hier hat, die also diese, wie dein Ehemann ja der hat ja ein kurzes Memo geschrieben zu dieser Rede zur Lage der Nation, wo er im Grunde sagt, es ist ein Teil einer imperialen Politik, die Obama eben dort in den USA in diesem Amt eben durchführt und wofür er eben dieses Amt eben auch okkupiert. Aber vielleicht, weil du das schon angesprochen hast, ich möchte gerne eine Sache auch kurz sagen zu der Frage der Ukraine. Denn es zeigt sich an diesem Beispiel zeigen sich leider sehr viele Sachen. Also erstmal, wenn man auf die Karte guckt und alles sozusagen von der Konfliktregion immer noch ja Indien, Pakistan, Afghanistan, dann Afghanistan natürlich selbst mit diesem riesen Drogenanbau, was und eine ganze Reihe von ernsthaften Problemen, also wirklich auch Problemen, die völkermörderisches Ausmaß haben, schafft, ja, für die direkt umliegende Region, inklusive Russland, aber natürlich dann Iran, Irak, was komplett zerstört ist und immer noch in einem fortwährenden Kriegszustand, Auflösungszustand sich befindet, wo ja Al-Qaida-Kräfte und andere den Versuch machen, sich dort also so ein Emirat oder so ein Kalifat zu errichten. Direkt daneben Syrien, wo es immer noch nicht befriedet ist und wo natürlich auch die imperialen Kräfte daran arbeiten, dass es auch zu keiner Friedenslösung kommen soll. Obwohl die Vorstöße im Nachhinein bis jetzt alle sich als Fehler herausgestellt haben, sowohl die Unterstützung dieser extremen Kräfte, aber auch diese Vorwürfe im letzten August, dass es eben von Seiten der syrischen Regierung zum Einsatz von Giftgas gekommen ist, ist ja als falsch belegt worden durch ein Team aus einem ehemaligen, also das waren die Leiter, ein ehemaliger Waffeninspekteur der UN und ein Professor am Massachusetts Institute of Technology. Hört man natürlich auch kein Wort mehr drüber. Es diente erstmal nur dazu, eine krasse Schlagzeile zu machen. So, und dann jetzt eben Ukraine, sowieso sind ja in den letzten 15 Jahren mindestens ja fortwährend Terroroperationen im Kaukasus geführt worden, also sowohl in dem Versuch, also einen Krieg da in Gang zu bekommen oder eine größere Auseinandersetzung im Fall von Georgien, aber auch natürlich Tschetschenien und dann jetzt die Ukraine. Also man muss das schon in diesem größeren Kontext betrachten, weil das eben nicht nur ein Problem ist in der Ukraine an sich. Und inzwischen ist es eben so, dass natürlich, wie du ja gesagt hast, da jederzeit, wenn das schief geht, ja, kann das der Auslöser werden für den Dritten Weltkrieg, wenn es in der Ukraine zum Bürgerkrieg kommt oder ähnliches. Aber es zeigt auf der anderen Seite auch im Grunde genommen diese völlige Inhaltsleere von der Europäischen Union. Also ich hatte hier gerade auch das Glück oder Unglück, einen der Vertreter des Europäischen Parlaments dazu zu hören. Und da muss man sich wirklich an den Kopf fassen, ja, weil sie malen es wirklich genau in den Zügen, die du vorhin charakterisiert hast. Da ist das böse Russland mit seinem Klammergriff und seinen Vasallenstaaten in dem Versuch, also sozusagen den postsowjetischen Raum zusammenzuhalten als Machtzentrum mit der tyrannischen Figur Putin obendrauf. Und und auf der anderen Seite die friedensliebende, freiheitsliebende Europäische Union, die mit all ihren Imperfektionen ja immer noch der Garant für Stabilität und Frieden ist, ja, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Und wenn man dann wirklich darauf aufmerksam macht, dass der Charakter dieser Demonstrationen ja durchsetzt ist von Gruppen, die wir nie im Leben in unserem Land tolerieren würden. Weil das ist wirklich das Äquivalent, als würde die NPD und, weiß ich nicht, die Skinhead Sächsische Schweiz, ja, oder irgendeine verbotene Organisation, als würden die hier gemeinsam den Bundestag belagern, Regierungsgebäude besetzen und die Kanzlerin zum Rücktritt zwingen und im Grunde genommen einen regelrechten Krieg führen. Also man muss es aber wirklich in diesen großen Kontext einordnen. Und deswegen ist es so, dass jede Stimme so wichtig, auch in unserem Land, um dort also für eine Vernunftrichtung zu sorgen. Also du hast ja den Alexander Rahr erwähnt, es gibt aber auch einen der Berliner Abgeordneten hier von der CDU, Wellmann, der sich auch dementsprechend geäußert hat. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir alles versuchen, um entsprechende Stimmen hörbar werden zu lassen. Also ich stimme dir auch zu, ich sehe nicht, dass Deutschland aus der NATO aussteigt und aus der EU, obwohl das sicherlich eine gute Idee wäre. Nicht nur in diesem Zusammenhang, aber ja, das muss auf jeden Fall getan werden, weil die EU, wie dieser Wellmann zum Beispiel sagte, könnte oder Deutschland könnte gemeinsam mit Russland sich ganz anderen Dingen widmen, zum Beispiel dem Ausbau und der Entwicklung der Energieinfrastruktur und so eben die Ukraine volkswirtschaftlich wieder auf Vordermann bringen, wo ja enorm viel zerstört worden ist durch die Politik des IWF und anderer in den letzten 20 Jahren, was letztlich jetzt in diese Krise natürlich auch mündet.
Es ist auch interessant, nochmal ein paar Sachen dazu zu hören. Also ich hatte jetzt die Tage mal ein Interview auch im Deutschlandfunk gehört und es ging über eine Stunde eben über diese ganze Lage in der Ukraine und da wurde unter anderem gleich von Anfang an so dieser Hitler-Vergleich gezogen, dass Januschenko da eigentlich zwar demokratisch gewählt wurde, aber dass eben auch Hitler demokratisch gewählt wurde. Also man versucht da wirklich schon medial natürlich sozusagen die Bevölkerung in Deutschland auch so ein bisschen, ich sag mal, ist ja nichts Neues, Gehirn zu waschen. Aber die gute Sache ist, dass da eben auch viele, viele Kommentare reingekommen sind, eben auch über diese ganze Frage der Finanzierung. Wer hat diese ganze Sachen finanziert? Und da war eben auch ein EU-Parlamentarier jetzt auch dabei, der natürlich dann versucht hat, die ganzen Sachen kleinzureden, als ob das alles selbst organisiert ist. Aber wir hatten das ja auch schon aufgedeckt, dass die zum Beispiel hier in Deutschland die Konrad-Adenauer-Stiftung da auch mit drinsteckt, die ja eben auch die ja auch sozusagen schon bei den Syrien-Konflikten maßgeblich damit involviert waren. Und was ja auch jetzt rausgekommen ist, dass eben gerade da auch, ich sag mal, Leute, die da wirklich auch in Syrien trainiert wurden, eben ukrainische Söldner sozusagen, dass die ja auch direkt jetzt wieder von Syrien zurückgeschickt wurden in die Ukraine, eben mit dem Ziel, da auch gezielt die Opposition eben zu Gewalttaten auch zu ermuntern, was wir jetzt auch die letzten Tage gesehen haben. Also ich denke, das sollte man schon irgendwie im Hinterkopf behalten. Und interessant, ich hatte mir jetzt mal auch gerade wegen dieser ganzen geopolitischen Strategie dann auch einige Bücher zu gelesen, unter anderem auch von dem Scholl Latour, der, naja, auch immerhin früher da, ich glaube, Sternchef war, der 2008 schon gewarnt hat von einem neuen Kalten Krieg. Und vielleicht kann man sich ja noch daran erinnern, was 2008 war. Da war ja dieser Georgien-Konflikt, der eben schon damals sozusagen auch Russland und eben die USA da fast in den Dritten Weltkrieg geführt hat. Und da muss man eben sehen, dass der Kaukasus und eben diese ganze Region wirklich schon seit den 90er Jahren immer wieder auch so ein gezieltes Pulverfass ist. Und immerhin der Putin hat das ja auch schon offen zugegeben, dass er ganz genau weiß, wenn zum Beispiel der Kaukasus oder die Region halt fällt, dass eben sofort eigentlich so der ganze Westen von Russland zusammenbrechen würde, also der ganze nördliche Teil Ural und eben auch diese ganze Wolga-Region. Und dann muss man halt natürlich überlegen, wie wir eben ja diese Medien-Hetz-Kampagne eben auch umdrehen können. Also ich war bei einer Veranstaltung, um das noch abzurunden, auch die Woche, es ging um den 20. Juli 1944, da war ja dieser gescheiterte Anschlag damals auf Hitler. Und das war so eine Gedenkveranstaltung, weil ja dies Jahr auch 70. Jahrestag in dem Zusammenhang ist. Und ich habe das einfach mal aufgebracht und die Frage gestellt, wo sind eben die mutigen Militärs von heute, die wirklich an die Öffentlichkeit gehen und dieses ganze Szenario eigentlich sozusagen entblößen. Und da war dann wirklich für, ich sag mal so, Minuten Todesstille, wo man eben sieht, ja, dass da wirklich noch viel zu tun ist, dass wir Arbeit machen müssen, dass eben, ja, so wie das gerade Robert Gates und auch dieser Paul Craig Roberts in den USA, die ja an die Öffentlichkeit kommen, dass wir eben auch so ein namhafte Leute an die Öffentlichkeit bringen.
Ja, also ich glaube, was ich jetzt sagen werde, wird viele überraschen, aber vielleicht sollte man doch einfach mal das bedenken, weil wenn ich zum Beispiel Radio höre in Deutschland und mir die Zeitungen alle angucke, also im Internet natürlich, und dann die Tagesschau oder heute Sendungen, und wenn ich das Bild, was mir da entgegenkommt, für bare Münze nehmen würde, das ist ungefähr genau das Gegenteil von dem, was die Realität ist. Und das hat mich ungeheuer erinnert. Ich war ja 1971 während der Kulturrevolution in China. Ich war wahrscheinlich die einzige westliche Journalistin, die damals in China herumgereist ist. Und damals war es eben so, dass überall, auf allen Straßen, an allen Kreuzungen, in allen Fabriken, überall riesengroße Lautsprecher angebracht waren. Und da ist also den ganzen Tag praktisch Propaganda rüber verbreitet worden, nicht nur in Redeform, sondern auch in der Form der revolutionären Peking-Oper. Und man ist also wirklich da rund um die Uhr beschallt worden, also zumindest tagsüber. Und in gewisser Weise ist es vielleicht jetzt nicht so, dass jetzt überall Lautsprecher angebracht werden in Deutschland, aber die unisono Gleichgeschaltetheit unserer Medien in Bezug auf das, was in der Ukraine los ist, das ist wirklich vergleichbar. Und ich sage das also nicht jetzt irgendwie, um eine Übertreibung zu machen, sondern weil es im Inhalt genau das Gleiche ist. Also um was geht es bei der Opposition? Es geht um die Svoboda. Das sind Nazis, die ganz offen sich auf Bandera beziehen, die in ihrem Parteilogo Hakenkreuz ähnliche Formen haben, die also ganz unverblümt gegen Juden, gegen Chinesen, gegen Neger, gegen sonstige Leute da sich auslassen. Dann gibt es die Fußball-Hooligans, die du schon erwähnt hast, Stefan, und eben diese Afghanzi terroristisch ausgebildeten Kämpfer aus Syrien. Und dann ist natürlich das, was da an Gewalt abläuft, ist wirklich der Versuch eines Putsches, eines Coups gegen die Regierung. Und dann wird natürlich gesagt, ja, aber diese ganzen jungen Leute, die wollen nach Europa. Na, erstmal, man muss wissen, dass in den letzten 12 Jahren oder so 2200 Nichtregierungsorganisationen finanziert mit mehreren Milliarden Beträgen von George Soros und Open Society und ähnlichen Organisationen dort quasi als Aktivisten aufgebaut worden sind. Und wie wir von unseren Freunden und Kontakten aus der Ukraine erfahren haben, war es eben jetzt oft so, dass praktisch diese Aktivisten mit Bussen von einer Stadt in die andere gefahren werden, dann kurzen Übergriff machen auf die Bürgermeisterbüros oder Stadtratsgebäude. Das wird dann gefilmt, im Fernsehen gezeigt und dann ziehen sie wieder ab. Also mit anderen Worten, das ist eine Orchestrierung. Und der springende Punkt ist der, dass diese Leute natürlich auch wirklich nicht wissen, was in der EU los ist. Also wenn man jetzt davon redet, dass diese Polizeieinsätze gegen die Demonstranten so ungeheuer brutal gewesen seien, wie war es denn mit den Polizeieinsätzen gegen die Demonstranten in Griechenland oder in Spanien? Waren die weniger brutal? Offensichtlich nicht. Also ich will wirklich nur sagen, das ist wirklich, ich kann unsere Zuschauer wirklich nur auffordern, reflektieren Sie über die Nachrichten, weil wir haben es mit Propaganda zu tun, dagegen ist der schwarze Kanal aus der DDR ein Waisenkind. Und wenn Sie das mir so nicht glauben, dann machen Sie sich die Mühe, gehen Sie auf mehrere internationale Webseiten, und zwar nicht nur die von der Presseschau ausgewählten, sondern versuchen Sie sich selber ein Bild zu machen, was andere Stimmen in der Welt darüber sagen, was die Russen, die Chinesen, aber auch kritische Medien im Westen sagen. Und dann kommt man genau zu so einem differenzierten Bild, wie in den USA wird Snowden als Verräter dargestellt, den man so schnell wie möglich einfangen und möglicherweise auch umbringen soll. Hier gibt es jetzt zum Glück einige vernünftige Leute, die ihn für den Friedensnobelpreis vorschlagen. Und genauso muss man eben an die Ukraine herangehen, dass das, was darüber gesagt wird und das, was wirklich da stattfindet, zwei völlig verschiedene Sachen sind.
Dein Ehemann hatte ja in diesem Zusammenhang in den letzten Tagen auch mehrmals sich auf sein Video von 1999 bezogen, ein sehr langer Film, den wir aber auch bei uns auf der Webseite haben, Storm Over Asia, also zu Deutsch Sturm über Asien. Und wiewohl ich jetzt nicht die ganzen anderthalb Stunden komplett im Kopf habe, aber ich erinnere mich sehr gut, dass er natürlich gezeigt hat, dass einerseits die Politik nach dem der Comic-Con, der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe eben zusammenbrach, der Warschauer Pakt, und dann eben in der Folge auch die Sowjetunion sich auflöste, dass ja dort eine Politik in Gang gesetzt worden ist, die ja in gewisser Weise ja hier auch so als so ein notwendiges Übel im Übergang zu einem Freimarktsystem präsentiert worden ist. Also die Privatisierung, die ja, ich würde mal sagen, in großen Teilen der ehemaligen DDR nicht weniger Schäden angerichtet hat als in Polen oder in Rumänien, Bulgarien oder auch in Russland selbst. Also das Industriepotenzial mindestens um ein Drittel zerstört, Russland im Grunde genommen zum Exporteur von Rohstoffen gemacht hat, dass das ja zusammenspielte mit dem Versuch eben auch geopolitisch oder geostrategisch so zu fahren, dass es auf dem eurasischen Gebiet, wovon Russland natürlich einen sehr, sehr großen Teil ausmacht, dass es dort zu Konflikten kommt, bis hin zum Weltkrieg. Und diese Sichtweise, immerhin, als Lyndon LaRouche 1976 eine Präsidentschaftskampagne öffentlich erklärt hat und dann als Kampagne eben auch durchgeführt hat, da hat er ja auch zum Thema gemacht, Weltkriegsgefahr. Also ich will das nur sagen, weil er natürlich in der letzten Zeit immer darauf hingewiesen hat, dass diese Zeitspanne im Grunde seit der Entlassung Bismarcks bis heute so eine ganze Phase ist, ja, die zusammenhängend eigentlich eine Weltkriegsphase ist. Und obwohl es dann wirklich mal zu größeren Ausbrüchen kam, die natürlich schrecklich waren, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, dass es aber immer wieder dazwischen auch zu anderen Auseinandersetzungen kam und mehrmals natürlich in den letzten 50 Jahren auch an den Rand einer möglichen atomaren Katastrophe. Ich sage das deswegen bewusst, also aus zwei Gründen. Der eine ist, dass, was man oft so hört von Leuten, die aus ihrer sinnlichen Wahrnehmung jetzt versuchen, daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen, kommt ja dann die Behauptung, ja, der Mensch wäre eben so. Ja, es würde halt immer Krieg geben. Und das ist natürlich eine dumme Annahme, die nicht stimmt. Und ich meine, unsere Existenz als Organisation in gewisser Weise zeigt, dass es eben genau nicht stimmt. Weil wir einerseits sagen, da ist ein Imperium und eine Ideologie, die Jahrtausende sich zurückverfolgen lässt, die ein Problem darstellt, was wir aber lösen können und loswerden müssen, indem wir den Leuten erstmal die Macht wegnehmen. Aber das andere ist natürlich, dass der Standpunkt, den Lyndon LaRouche einnimmt, wenn er diese Prognosen erstellt, wie zum Beispiel die in dem Video 1999 und dann kurz danach seine Vorhersage in gewisser Weise, dass es zu einem großen terroristischen Anschlag kommen würde, noch bevor der George Bush im Amt eingeschworen war als Präsident. Also ich glaube, im Januar war das 2001, hat LaRouche diese Prognose gemacht. Der 11. September kam 11 Monate später. 9 Monate später. Aber er macht diese Vorhersagen natürlich auch vom Standpunkt dessen, wie es eigentlich sein sollte. Ja, vom Standpunkt der in gewisser Weise natürlichen Entwicklungsrichtung des Menschen, die aufwärts ist, die Entwicklung bedeutet, die auch Bevölkerungswachstum bedeutet, auch Steigerung des Lebensstandards. Das ist etwas, was uns als Spezies natürlich ausmacht und vom Tier unterscheidet, zumindest als Effekt. Ja, die Ursache ist natürlich, dass wir über Kreativität verfügen und die Tiere dazu eben diesen Zugang wie wir nicht haben, jedenfalls nicht bewusst. Und jetzt, ich weiß, das war ein langer Bogen, aber ich will auf einen Punkt, nämlich, dass du mit dem Schriftstück, was du verfasst hast, die Unabhängigkeitserklärung der Staaten Europas natürlich einen wirklich fantastischen, ganz, ganz klaren Punkt machst. Nämlich, dass die Auflösung, das legst du ja in Länge dar, und ich möchte wirklich alle einladen, das zu studieren und auch dann damit zu organisieren, dafür auch Unterzeichner zu gewinnen in ganz Europa, aber natürlich auch hier in Deutschland. Du zeigst, wir müssen im Grunde genommen aus dieser Europäischen Union austreten. Die Bedingungen dafür sind erfüllt. Das ist nicht länger hinnehmbar, was hier passiert mit ganz Europa und auch mit Deutschland. Dass aber der Austritt daraus eben nicht den Rückfall bedeutet in irgendeine von der EU-Seite immer heraufbeschworene chauvinistische Nationalität, sondern dass wir dann im Gegenteil dann einen Bund souveräner Staaten bilden, der sich tatsächlich der Lösung der Probleme widmet. Und dazu gehört eben die Auslöschung der Armut, also die wirklich das ist der einzige gerechte Krieg, den wir führen können. Der Krieg gegen Armut, der Krieg gegen Hunger, gegen Unterentwicklung, gegen den Drogenhandel und den Drogenanbau und natürlich auch Menschenhandel. Also die ganze Palette der modernen Sklaverei, ja, im Sinne Zeus hier im 21. Jahrhundert. Und das finde ich eigentlich wirklich hervorragend, denn so wie du den Blick dort geschärft hast auf unsere gegenwärtige Lage in Deutschland im Kontext von ganz Europa, da kann man sich sicherlich noch um Einzelheiten streiten. Aber das ist ein Dokument, das tatsächlich die Dinge, die bisher als Worte von der EU immer okkupiert werden, Frieden, Zusammenarbeit, hauptsächlich die dort eigentlich ihren Inhalt bekommen. Also mit anderen Worten, es ist wirklich eine Unabhängigkeitserklärung, finde ich, die dem, was die amerikanische Republik ausmacht, eigentlich in nichts nachsteht. Und ich bin also sehr gespannt und auch, wir können damit sehr, sehr viel machen in Europa, von Deutschland aus, aber natürlich auch in unserem Land, weil es eine positive Plattform bildet. Es ist damit nicht mehr, wie es ja jetzt einigermaßen oft vorkommt in Deutschland, Anti-Euro oder Anti-EU oder Anti-Irgendwas, oder wie mich mal jemand fragte auf einer Demonstration vor 10 Jahren, ja, wogegen sind Sie denn? Nee, darum geht's nicht mehr, sondern wir haben hier etwas, wo wir eine Lösung vorlegen, die ergreifbar ist. Wie kann Europa eigentlich aussehen? Also ich finde das wirklich fantastisch und ich möchte also alle Zuschauer wirklich einladen, das mehr als einmal zu lesen und mit uns in Kontakt zu kommen, und Wege zu finden, wie wir das zum Einsatz bringen können. Immerhin, es wird in viele Sprachen veröffentlicht. Einige davon sehen Sie schon auf unserer Webseite. Aber wir wollen es in so vielen Sprachen wie möglich haben, damit es eben zum Einsatz auch da ist, über die Grenzen Deutschlands hier im europäischen Raum hinaus.
Also ich habe mich ja seit langem mit dieser amerikanischen Unabhängigkeitserklärung beschäftigt. Und zwar wird das Schiller-Institut ja dieses Jahr 30 Jahre alt. Und als ich damals die Statuten und die Charta dafür geschrieben habe, habe ich mir überlegt, was für eine historische Anlehnung würde sich da anbieten. Und ich habe mir damals also ganz viele grundsätzliche Dokumente durchgelesen und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass die Unabhängigkeitserklärung, die im Zusammenhang mit der amerikanischen Revolution geschrieben wurde, schien mir das beste Argument für das, was das Schiller-Institut beabsichtigt. Und ich habe damals ja nur so 6 Worte geändert, um etwas, was für die amerikanischen Kolonien galt, anwendungsfähig zu machen für die ganze Welt. Und da steht ja am Anfang eben drin, dass man eine Gesellschaftsordnung nicht leichtfertig wegwirft, sondern erst, wenn es unerträglich wird und wenn die Konsequenzen wirklich nicht mehr hinzunehmen sind, dass man dann das Recht hat und sogar die Pflicht hat, auf Widerstand sich einer solchen Regierungsform eben zu entledigen. Und ich meine, wir haben ja, bevor der Euro eingeführt worden ist, wirklich gewarnt, dass der Euro nicht funktionieren könnte, weil die Eurozone war niemals eine sogenannte optimale Währungszone. Es war immer klar, dass die Ungleichgewichte bei den Handels- und Bilanzdefiziten bzw. Überschüssen zwischen den entwickelten Staaten, Industriestaaten und den unterentwickelten Staaten, die ja fast Agrarcharakter haben, dass das nicht funktionieren könnte. Vor allen Dingen, weil es kein europäisches Volk gibt und keine einheitliche Sprache, keine einheitliche Kultur und keine einheitliche Geschichte. Und damit fallen eigentlich die wichtigsten Grundlagen weg für eine solche forcierte Währungsunion und natürlich auch für eine forcierte politische Union. Wir haben aber dann, ja, während viele Leute begeistert waren, dass sie jetzt mit Euros überall bezahlen könnten, ich habe zum Beispiel 2005 auch eine ziemlich umfassende Erklärung geschrieben, warum ich mich für das Amt des Bundeskanzlers bewerbe, weil eine zielgerichtete Wachstumspolitik nötig sei und das mit dem Euro eben nicht mehr möglich war. Und immerhin, wir haben also bewiesen, dass wir vorher, während und eben jetzt eine absolut einheitliche Kritik an etwas, nämlich dem Euro und dieser falsch verstandenen europäischen Integration immer verfolgt haben. Nun ist aber ein Zustand erreicht, wo also erstmal es vollkommen klar ist, dass die EU-Politik nicht inkompetent ist, sondern das ist nicht inkompetent, was die in Griechenland und Spanien und so weiter machen, sondern das ist Absicht. Die wollen im Grunde zurück zu einer Feudalordnung. Sie wollen im Grunde zurück zu einem geringeren Bevölkerungspotenzial. Also sie wollen die Bevölkerung reduzieren. Und dann ist natürlich diese brutale Sparpolitik der Troika genau das richtige Mittel. Das heißt, sie haben Erfolg mit ihrer Politik. Und auch der Jacques Attali, der ja damals der Berater von Mitterrand war, hat ja in mehreren Interviews gesagt, ja, wir haben den Euro, die Europäische Währungsunion, bewusst mit einem Geburtsfehler gemacht, damit dann irgendwann in der Krise gar nichts anderes mehr übrig bleibt, als die politische Einheit oder die politische Vereinigung, die damals nicht durchsetzbar war, dass die dann unter der Krisenbedingung durchgesetzt werden kann. Also in gewisser Weise, man hat so eine Falle eingebaut, die dann im Krisenmoment zuschnappen soll und praktisch die europäische Diktatur vervollständigen soll. Nun ist ja inzwischen selbst von der Bundesbank zugegeben, dass all die Rettungspakete, all das nicht funktioniert. Und die sagen halt, ja, also wir behalten uns jetzt vor, eine einmalige Vermögensabgabe für die Reichen, was da reich als reich definiert wird, das muss man noch mal sehen, ob das ab 100.000 ist oder was auch immer auf dem Konto. Auf jeden Fall ist damit ja zugegeben, dass diese ganze Politik nicht funktioniert und man jetzt wirklich an die Enteignung der Bevölkerung denkt und lediglich kleine Nuancen noch an Unterschied da sind, ob es jetzt nur alles durch die EZB gemacht werden soll oder auf nationaler Ebene. Es ist eine Bankrotterklärung. Das Finanzsystem ist bankrott. Und immerhin hat ja der amerikanische Ökonom Eichengreen gerade gesagt, ja, die USA sind auf dem Aufschwung, aber Europa gibt es also eine gute Chance, dass die EU 2014 auseinanderfliegt. Also es ist völlig klar, wir sind am Rande dieser Situation und alle Maßnahmen, die von der EU, von der EU-Kommission, der EZB vorgeschlagen werden, sind stümperhaft und inkompetent und beinhalten deshalb die absolute Gefahr eines chaotischen Kollapses. Also auch wenn es zu dem sogenannten Zypern-Modell käme oder Bail-in, egal ob jetzt auf nationaler Ebene oder europäischer Ebene, es würde zu einem augenblicklichen Chaos führen und da sind wir wieder bei der Parallele zu 2014, nämlich dem Zusammenhang, dass aus einem Finanzkrach, aus einer Finanzkrise dann der Krieg kommt und das wohl bemerkt, weil das Schachbrett, was vor dem Ersten Weltkrieg existierte und für das die Schüsse von Sarajevo wirklich nur der zufällige Auslöser war, dieses Schachbrett ist heute viel, viel, viel gefährlicher und globaler. Du hast vorhin schon einige Elemente davon genannt. Und deshalb sagen wir eben, wir müssen jetzt wirklich einen ordentlichen Austritt aus dem Euro, einen ordentlichen Austritt aus der EU und damit im Grunde die Basis wieder herstellen für eine souveräne Gestaltung der eigenen Wirtschafts- und Währungspolitik. Und wie gesagt, also im Grunde ist das nur der erste Schritt. Wir brauchen eine Rückkehr zur nationalen souveränen Währung. Wir brauchen ein Glass-Steagall-Gesetz, also die Trennbanken, Gesetze von Roosevelt von 1933. Glass-Steagall muss damit sofort verbunden werden. Aber wir brauchen auch ein neues Kreditsystem. Und dieses neue Kreditsystem könnte eben darin bestehen, dass wir zwischen den souveränen Nationen Asiens und Europas langfristige Kooperationsverträge abschließen für gemeinsame Projekte, die im Interesse aller sind. Also zum Beispiel der Ausbau der Eurasischen Landbrücke oder der neuen Seidenstraße, wie der neue chinesische Präsident Xi Jinping das nennt. Wir haben es auch so genannt. Oder eben auch andere gemeinsame Projekte, gemeinsame Raketenabwehrsysteme, die Russland und China einschließen, wie das damals die SDI, der SDI-Vorschlag von meinem Ehemann gewesen ist, gemeinsame Abwehr von Asteroiden, Kometen und Meteoroiden, gemeinsame Projekte in der Energie, Sicherheit, das heißt die Entwicklung der Kernfusion, gemeinsame Raumfahrt, alles diese müssen internationale Verträge sein für gemeinsame Projekte, die im Interesse der gesamten Menschheit liegen. Und da man solche Verträge eben nur auf internationaler Basis abschließen kann, kann eine solche Kooperation der Beginn eines neuen Kreditsystems sein. Das heißt, indem man langfristige Kooperationsverträge für diese wohldefinierten Projekte miteinander abschließt. Und dann können wir aus dieser Krise herauskommen. Also es gibt keine Notwendigkeit, auf diesem Konfrontationskurs gegenüber der Ukraine, gegenüber Russland und China fortzufahren und mit sehenden Auges in die Zerstörung und Auslöschung der menschlichen Gattung reinzulaufen. Sondern es gibt die Alternative, wirklich jetzt also die Kooperation auf die Tagesordnung zu setzen, die allen Beteiligten nützt. Und dafür werden wir uns einsetzen. Das wird das Programm sein für unsere Teilnahme am Europawahlkampf. Und wir müssen wirklich diese Alternative zu dieser imperialen Ostausweitung, denn darum geht es letztlich bei der Frage der Ukraine, das muss beendet werden. Und wir brauchen eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Ukraine, Russland, China und all den anderen Staaten. Und dann gibt es eine Lösung. Und da müssen viele Leute aufwachen und mitmachen, weil es ist ungeheuer. Wir stehen am Rande des Dritten Weltkriegs und das würde das Ende der Zivilisation bedeuten. Und es gibt nur ganz wenige Menschen, die überhaupt darüber reden. Und das müssen wir ganz dringend verändern.
Ja, die Chance, die wir heute haben, die du jetzt beschreibst so eindrucksvoll, das ist ja eigentlich dieselbe Chance, vor der 1989, aber auch 1945 standen. Und ich denke, gerade 89 ist ja für die deutsche Geschichte eine absolute Wasserscheide, die aber, das wird vollkommen unterschätzt von den Leuten, denke ich heute, was damals eigentlich auf dem Spiel stand. Es war ja offensichtlich, dass der Kalte Krieg dann mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vorbei war, dass sich die ostdeutsche Bevölkerung eben genau das zu Herzen genommen hat, was du mit der Unabhängigkeitserklärung in Amerika beschrieben hast, dass sie lange Zeit das erduldet haben, das Unrecht mit der Stasi, mit der Mangelwirtschaft und all den anderen Sachen, aber irgendwann gesagt hat, es reicht, das waren die Montagsdemonstrationen, und dieses ungerechte System gestürzt haben. Aber ich glaube, die meisten Leute sowohl damals wie heute sich nicht Gedanken darüber machen, ja, was wäre eigentlich normal gewesen nach diesen wirklich einschneidenden Ereignissen? Was wäre normal gewesen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion? Und wenn man mal überlegt, wir als Organisation stellen ja wirklich die wahre Natur des Menschen in den absoluten Mittelpunkt. Der Mensch ist ein kreatives Wesen, er hat die Erfindungsgabe und diese Fortschreitung, die schon Schiller beschreibt. Und das kann man nur als gemeinsam und als Nation. Das Normalste von der Welt wäre damals schon gewesen, weil eben kein Feind mehr weit und breit da war. Russland ist dann, diese Wette nun brach zusammen. Der Kalte Krieg war vorbei, wäre gewesen eine normale Zusammenarbeit in Eurasien. Und das Programm lag auf dem Tisch. Du, Helga, hast ja viele Konferenzen gemacht in China, in europäischen Nationen, fast überall auf der Welt, wo die Vorschläge auch aufgegriffen wurden, aber immer wieder betont wurde, das muss von höchster politischer Ebene vollzogen werden, dieses Programm. Das war damals alles auf der Tagesordnung. Und das Empire musste drastisch eingreifen, dann mit dem ersten Irakkrieg, dann später mit dem Kosovo-Krieg und sofort neue Feinde schaffen, wirtschaftliche Not und Elend sehen, dann mit dieser Treuhand in Deutschland, unter Jelzin in Russland die Wirtschaft zu zerschlagen. Sonst wäre das Programm, was wir heute wollen, damals ja schon durchgekommen. Und wenn wir jetzt stattdessen wurden halt diese Lügen verbreitet, die die meisten Leute leider akzeptiert haben. Die Lüge, der Euro bringt Frieden, die EU bringt Frieden, wir leben im Zeitalter der Globalisierung. Aber dass wir wirklich in einer Diktatur leben, was, denke ich, viele Zuschauer dann doch ab und zu mal aufstoßen werden und sagen, ja, es ist keine Diktatur. Aber wir in unseren Gesprächen mit der Bevölkerung täglich auf der Straße und selbst auch institutionellen Vertretern, sei es in Stadträten und Landtagen, treffen immer wieder auf die Aussage, man kann ja doch nichts machen. Und das wird mit einer fast schon religiösen Inbrunst gesagt. Ne? Und das, was ist das für eine Aussage? Man kann nichts machen. Das ist eine Aussage von einem Untertan. Das ist von eine Aussage von jemandem, der als Lehrer der Erfahrung der letzten Jahrzehnte sagt, in diesem System habe ich keine Rolle der Partizipation, der Teilhabe an irgendwelchen Prozessen, an meiner Nation. Und das ist eine Diktatur. Das Mindeste ist, dass es ein Untertanensystem. Und deswegen denke ich, wenn man das mal überlegt, dann hat diese Unabhängigkeitserklärung noch mehr Gewicht. Dass wir wirklich sagen, Schluss mit diesem Wahnsinn. Schluss mit diesem Wahnsinn, der uns durch die NATO-Politik in den Krieg treibt, in Verelendung und aber auch vor allen Dingen in die geistige Sklaverei.
Naja, ich habe ja bei der Einleitung zu dieser Unabhängigkeitserklärung vielleicht für einige überraschend im Grunde den Konflikt auf die Auseinandersetzung des Prinzip Zeus und des Menschenbild des Prometheus gebracht und dass im Grunde die gesamte Geschichte der letzten 3000 Jahre in Europa eigentlich auf diesen Begriff zu bringen ist, dass immer wieder Imperien versucht hatten, halt eine oligarchische Struktur, also wenn Zeus für die Idee steht, Gott, der Herrscher des Olymps, der die Menschen eigentlich hasst, und wie der Aischylos in seinem Drama Der gefesselte Prometheus das wirklich sehr anschaulich beschreibt, den Prometheus dafür bestraft, dass er den Menschen das Feuer gebracht hat und damit natürlich die Technologie. Und in gewisser Weise ist es ja so, dass also wir heute in so einer angepassten Mainstream-Gesellschaft leben, die so politisch korrekt ist, dass alles, was nicht irgendwie in dieser vorgezeichneten Linie steht, wird eigentlich ausgeblendet, ausgegrenzt, kommt in den Medien nicht zu Wort. Und da hat man so eine oligarchische Kontrolle. Und das hat natürlich dazu geführt, dass mit dem Paradigmawandel, der zumindest in der westlichen Welt nach der Ermordung oder mit der Ermordung von John F. Kennedy systematisch betrieben wurde, also weg von Wachstum hin zu grünen Ideen, weg von Produktion hin zur Spekulation, weg von klassischer Kultur hin zu immer degenerierteren Formen von Popkultur. Und das alles hat ja dazu geführt, dass das kognitive Potenzial der Bevölkerung immer mehr abnimmt. Dass also die Leute immer mehr gleichgeschaltet sind, dass immer mehr Leute die blödeste, banalste Unterhaltung akzeptieren und angeblich auch wollen. Dschungelcamp oder Big Brother is watching you oder nein, das was, wie auch immer. Also es war im Grunde ein Abstieg zu einer immer größeren Dekadenz. Und deshalb ist diese Unabhängigkeitserklärung auch ein bewusster Aufruf an alle die Menschen, die eben sich dieser Gleichschaltung da nicht anpassen, sondern die sich das Recht auf Selbstdenken bewahrt haben, die selber irgendwo mal in ihrem Leben den kreativen Funken selbst gekostet haben, sei es jetzt als Wissenschaftler, als Musiker, als Poet, als Lehrer oder überhaupt als jemand, der einfach diese Idee, dass der Mensch in der Tat ein kreatives Wesen ist, also als die eigentliche Identität betrachtet. Und ich glaube, dass große geschichtliche Veränderungen letztlich nie von den Massen erzeugt werden, sondern natürlich bei den Montagsdemonstrationen waren es dann zum Schluss Millionen Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Aber diese Demonstrationen wären nicht zustande gekommen, ohne dass es nicht einige wenige gegeben hätte, die diesen Funken geweckt haben und selbst in schwierigsten Zeiten aufrechterhalten haben. Und das ist eigentlich das, um was es geht. Also wir müssen jetzt im Grunde, ich habe das oft gesagt und ich bin wirklich absolut überzeugt davon, dass das eine richtige Analyse ist. Wir sind am Ende einer Epoche. Wir sind am Ende einer Epoche, wo das republikanische und das imperiale System immer so in einer Hin- und Herbewegung nebeneinander existieren, mal das Imperium stärker ist, mal die republikanische Tendenz stärker ist. Aber jetzt ist es praktisch so, dass mit dieser Weltkriegsgefahr dieses oligarchische System, was im Grunde die gesamte transatlantische Welt kontrolliert, also WTO, IWF, Weltbank, das sind alles Organisationen, die auf die maximale Profitmaximierung einer kleinen Oberschicht, einer oligarchischen Oberschicht orientiert sind, während die Masse der Bevölkerung in furchtbarer Weise verarmt und ihre Lebenszeit verkürzt wird. Und dieses System hat jetzt zu dem Punkt geführt, dass wir am Rande des Dritten Weltkriegs stehen. Und deshalb entweder wir schaffen dieses System ab und ersetzen es durch ein menschenwürdigeres System, was wieder zu der Wertigkeit der nationalen Verfassungen geht. Also die amerikanische Konstitution, die Constitution, das deutsche Grundgesetz, das sind ja alles wichtige legale Basen, auf die man sich beziehen muss, das internationale Völkerrecht, die UN-Charta, das Gesetzeswerke, die einen absoluten Wert haben und die im Augenblick durch diese imperialen Bestrebungen vollkommen mit Füßen getreten werden. Und deshalb ist meine tiefste Überzeugung, entweder die Welt kracht wirklich an die Wand und führt zu ihrer eigenen Auslöschung durch thermonukleare Abenteuer, die zur, und nur eine Konsequenz haben können, dass die Menschheit aufhört, dass es sie nicht mehr gibt. Oder die Ansicht dieser schrecklichen Möglichkeit führt dazu, dass doch Menschen aufwachen und sagen, nein, die Diskussion, die zum Beispiel in den Federalist Papers in Amerika nach der amerikanischen Revolution geführt wurden, kann sich die Welt regieren? Können sich Staaten, können sich Bevölkerungen, Regierungen geben, die es ermöglichen, ein geordnetes Zusammenleben zu haben, auch auf internationaler Ebene? Diese Diskussion müssen wir dringend führen, weil die ist im Augenblick vollkommen abwesend. Alle EU-Verträge von Maastricht bis Lissabon wurden immer hinter der Kulisse durchgepaukt. Genauso jetzt wie das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Wieder vollkommen hinter geschlossenen Türen von 600 Top-Lobbyisten der größten Firmen diskutiert wird und ohne Öffentlichkeit. Und das muss einfach aufhören. Und wir brauchen eine wirkliche Demokratie, ein wirkliches repräsentatives System, wo die Abgeordneten wieder ein reziprokes Rechtsverhältnis haben zur Regierung und zu den Regierten. Und das ist ja im Augenblick auch nicht der Fall. Also die Abgeordneten, die wir jetzt haben, die winken alles durch, was da von oben diktiert wird. Rettungspakete, Bail-in, also alle möglichen Brüsseler Gesetze. Und die sind eigentlich nicht dem Paragraphen 38 des Grundgesetzes, dass sie nur ihrem Gewissen verantwortlich sind, entsprechen sie eben nicht. Und deshalb ist diese Unabhängigkeitserklärung also wirklich gedacht, eine breite Diskussion über all die Missstände, die in Europa herrschen, in Gang zu bringen und auch möglichst bald eine Reorganisation zurück zu nationalen Währungen, zurück zu einem Kreditsystem, aber wie gesagt eben nicht chauvinistisch nach innen gerichtet, sondern für die gemeinsamen Ziele der Menschheit in die Zukunft orientiert. Und ich bin also absolut überzeugt, dass wenn die Menschheit aus dieser Krise herauskommt, dann nur durch solche Ideen.
Also unsere Aufgabe, denke ich, steht damit ziemlich klar vor uns. Ich möchte Sie alle auch wirklich herzlich einladen, diesen jetzt laufenden Wahlkampf. Wahlkampf bedeutet natürlich auch immer etwas mehr Aufmerksamkeit, auch eine Chance, diese Themen vielleicht in Kanäle zu bekommen, wo das ansonsten schwer möglich ist, also diesen Wahlkampf mit uns zu nutzen, aber mit dem Inhalt dieser Unabhängigkeitserklärung der europäischen Staaten zu füllen und so viel wie möglich zu tun, um diese Sache zu lösen, weil es nützt ja nichts, sozusagen vor der zugegebenermaßen, vor dem schrecklichen Ausmaß der Probleme, die wir haben, der Kriegsgefahr, des Zusammenbruchs, der völlig degenerierten Kultur, dann zusammenzuzucken, sondern das kann von, ich denke, den Taten von einigen wenigen beherzten Menschen gelöst werden, genauso wie das in der amerikanischen Revolution war, um vielleicht den Vergleich zu machen. Es war damals auch nicht die Mehrheit der Bevölkerung, sondern es waren wirklich wenige, aber dafür ganz entscheidende Köpfe, die möglich gemacht haben, dass also dieser Schatz damals eben errungen werden konnte gegen das britische Imperium. Und ich denke, das, was heute gewonnen werden kann, ist natürlich noch um Längen größer, wenn es hier wirklich um die Existenz geht der Menschheit. Und in dem Sinne würde ich sagen, seien Sie mit dabei. Kommen Sie auf die Seite von Prometheus und lassen Sie den Zeus wirklich ein für alle Mal den Garaus machen. Sie können sich uns anschließen. Kontaktmöglichkeiten haben Sie da. Studieren Sie die Unabhängigkeitserklärung und schalten Sie sich einfach mit ein. Und ich hoffe, dass wir uns dann an dieser Stelle in Kürze wieder hören und wieder sehen können. Vielen Dank.